Das ist ja immer noch so ein Thema, das ein Stück weit tabuisiert ist, dass Armut krank macht und Krankheit arm macht. Also unsere konkrete Arbeit sieht so aus, Sie erwischen mich jetzt auch gerade im Arztmobil, das ist ein fahrbares Sprechzimmer. Damit fahren wir auf die Straße, zur Tiefgarage, zu exponierten Plätzen in der Stadt oder auch dort, wo wir vermuten, dass wohnungslose Menschen leben. Dort bieten wir konkret vor Ort eine medizinische Versorgung an. Aber wir versuchen immer auch, die Menschen wieder zurück, wenn es irgendwie geht, ins normale Versorgungssystem zu reintegrieren. Und wir haben eine, kann man sagen, Poliklinik ohne Grenzen. Wir haben mittlerweile über 30 Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich uns unterstützen. Wir haben Sozialarbeiterinnen, Hebammen, Krankenschwestern, die bei uns angestellt sind. In dieser Poliklinik bieten wir ja ganz unterschiedliche fachärztliche Behandlungen an, von der Frauenärztin über den Psychiater bis zum Zahnarzt, weil immer mehr Menschen aus unserem Versorgungssystem herausfallen und dann in ganz prekäre Gesundheitsversorgungssituationen kommen.
Was sind denn die Gründe, dass diese Menschen aus dem Versorgungssystem herausfallen?
Ja, das ist genau auch unser Kritikpunkt. Neben dieser konkreten Arbeit sind wir in verschiedenen Gremien, versuchen auch immer wieder die Strukturen, die hier verantwortlich sind, zu hinterfragen, zu kritisieren. Also die Gründe sind ganz unterschiedlich. Bei wohnungslosen Menschen, die auf der Straße leben, ist die administrative Komponente häufig sehr, sehr kompliziert. Ja, wenn ein wohnungsloser Mensch seinen Tagessatz holt, das ist Hartz IV durch 30 geteilt, dann muss er eine Wahlrechtserklärung abgeben, quasi in welcher Krankenkasse er ist. Dann bezahlt das Jobcenter die Beiträge für einen Tag, an dem er diesen Satz holt. Das klingt schon so kompliziert, das kann in der Praxis nicht funktionieren. Da ist der EU-Bürger, der ganz legal bei uns ist, aus Polen, aus Rumänien, arbeitssuchend. Wenn er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, dann hat er überhaupt keinen Anspruch auf eine Krankenversorgung. Da ist der Haftentlassene, der nach Entlassung aus dem Strafvollzug erst einmal die Krankenkassenkarte beantragen muss. Das dauert 4 bis 6 Wochen. Dann kommen die Menschen zu uns und sagen, ich bin Diabetiker, ich brauche heute mein Insulin. Und da ist zum Beispiel auch der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen kann, weil sein Kleinunternehmen in eine Insolvenz geraten ist. Und da gibt's Hilfsmöglichkeiten, aber das ist auch ein großer Kritikpunkt von uns, dass wir häufig erleben, dass Jobcenter, Sozialamt und auch die Krankenkassen häufig nicht rechtskonform beraten und auch nicht proaktiv. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass Menschen ihre Beiträge nicht mehr zahlen können, dass Sie dann beraten, welche Beitragssenkungsmöglichkeiten es gibt.
Sie haben gerade über Menschen gesprochen, die von der regulären Gesundheitsversorgung in Deutschland ausgeschlossen sind. Wie schaffen Sie es, dass Menschen auch nach ihrer Behandlung eingebunden sind? Beziehungsweise inwieweit bestehen Ideen, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Situation beeinflussen zu können?
Also das hat ganz unterschiedliche Facetten, die unsere Arbeit. Also primär ist das zum Beispiel eine Arbeit unserer Sozialarbeiterinnen. Sie eruieren, wie ist denn jetzt die Gesetzeslage? Welche Möglichkeiten gibt es? Und es gibt häufig Möglichkeiten, Menschen wieder zurück zu reintegrieren in unser normales System. Wir machen dabei die Erfahrung, dass es schon einen Unterschied macht, ob derjenige selbst zu einer Behörde geht oder unterstützt wird von unserem Verein. Das ist leider so, dass allein das Schild Sozialarbeiterin von Armut und Gesundheit manchmal dazu führt, dass genauer hingeschaut wird. Also da versuchen wir nachhaltig auf das zu pochen, was Recht ist und dass die Menschen wieder zu ihrem Recht kommen. Aber viele in dieser Situation, viele betroffene Menschen machen natürlich fast ständig Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. Sie werden nicht respektvoll, würdevoll behandelt. Das ist leider unsere Erfahrung und der Bericht von vielen Betroffenen. Deshalb ist etwas ganz Wesentliches in unserer Arbeit, den Menschen mit Würde, mit Respekt zu begegnen, zu vermitteln, sie sind uns wertvoll. Und über diesen Weg auch das Selbstwertgefühl wieder zu erhöhen, dass die Menschen wieder selbst ihr Leben in die Hand nehmen. Aber viele sind einfach nur enttäuscht, mit Selbstzweifeln versehen, glauben auch nicht mehr so an sich und haben manchmal das Gefühl, sie zählen in dieser Gesellschaft nichts mehr. Und das ist natürlich, das ist eine Entwicklung, die wir versuchen, mit dieser konkreten Begegnung zu den Menschen auch zu verhindern.
Sie haben jetzt gerade ein Problem angesprochen, was nicht nur Vereine betrifft, sondern eigentlich viele Strukturen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Und zwar, dass man sich in dem Moment, in dem man eine Lücke stopft, zum Beispiel eben im Gesundheitssystem, auf eine gewisse Art und Weise auch institutionalisiert. Und das eigentlich Skandalöse ist ja, dass Ihr Verein überhaupt existieren muss. Welche politischen Forderungen stehen auf der Agenda Ihres Vereins?
Also da haben Sie vollkommen recht. Unser Ziel ist es, uns abzuschaffen. Es ist ein Skandal, dass es so etwas gibt wie Armutsmedizin. Und das ist überhaupt nicht unser Ziel. Wir wollen keine Tafeln werden der medizinischen Versorgung. Das ist ein Skandal. Wir sind eines der reichsten Länder. Wir könnten das anders handhaben. Wir haben genügend Geld in diesem System. Es geht um gerechte Verteilung von finanziellen Ressourcen. Und wir könnten natürlich im Gesundheitssystem auch vieles ändern. Einmal was die Administration angeht, der Zugang zu einer Versicherung, das muss niedrigschwelliger sein. Die Informationsblätter in leichter Sprache und wie schon gesagt, es muss proaktiv, müssen die Menschen unterstützt werden, wenn sie in eine finanzielle Krisensituation geraten. Aber es gibt auch ganz andere Punkte. Denken Sie daran, was alles aus unserem Leistungskatalog für jeden von uns mittlerweile gestrichen wurde. Ein Skandal ist es, dass ab dem 18. Lebensjahr keine Brillen mehr finanziert werden. Es gibt so viele Menschen, die können von ihrem geringen Budget im Hartz-IV-Satz, der so und so viel zu gering ist, können sie sich keine Brille leisten. Und was ist das für ein Ansatz? Wenn jemand nichts sieht, bricht sich das Bein. Die Behandlung des gebrochenen Beines wird im System übernommen, aber präventiv eine Brille zu finanzieren, wird nicht übernommen. Die Medikamenten, Rezeptgebühren, Hörgerätebatterien, es sind so viele Dinge, die aus dem System herausfallen und die Finanzierung individualisiert wird. Das darf nicht sein. Der erste Schritt jetzt wieder zurück zur Parität, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer hoffentlich ab dem 1.1. wieder den gleichen Beitrag zahlen, ist richtig, aber wir müssen uns mehr in Richtung Bürgerversicherung entwickeln in diesem Land.
Ihr Verein besteht jetzt seit über 10 Jahren. Was hat sich seitdem in der Gesundheitsversorgung marginalisierter Gesellschaftsgruppen getan? Haben Sie tatsächlich das Gefühl, dass sich da eher was verschlechtert hat?
Absolut, ja, absolut. Also uns gibt es jetzt über 20 Jahre. Ich arbeite mit wohnungslosen Menschen schon seit fast 25 Jahren. Ich habe angefangen mit dieser Arbeit und viele Unterstützer gefunden. Und wir waren der Meinung, das machen wir ein paar Jahre und dann wird das System diese Ungerechtigkeiten erkannt haben und sich modifizieren. Aber das ist genau nicht der Fall. Wir haben den Eindruck, dass es immer mehr Schwellen gibt, immer mehr Ausgrenzungstendenzen, immer mehr eine Individualisierung von Gesundheitsrisiken. Mittlerweile ist chronische Krankheit der dritthäufigste Grund für eine Verschuldung in diesem Land. Die Charité in Berlin, ein sehr berühmtes Krankenhaus, hat ihre Krebspatienten mal gefragt, vor was haben sie am meisten Angst? Und sie haben angenommen, dass die Antwort ist, an dieser Krankheit zu versterben. Die Antwort war aber, vor sozialem Abstieg haben die meisten Angst. Und eine Schweizer Kollegin hat das mal auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, in Afrika verhungern die Menschen physisch, körperlich, hier bei uns in Mitteleuropa psychisch. Ja, weil sie einfach, also seelisch, weil sie sich als nicht mehr wertvoll empfinden. Und das wird durch diese gesetzlichen Regelungen in meinen Augen auch immer wieder dokumentiert. Wenn man arbeitslose Menschen mit erwerbstätigen Menschen vergleicht, ist die Selbstmordrate bei arbeitslosen Menschen 20-fach höher. Also hier muss sich unbedingt etwas ändern in diesen Versorgungsstrukturen, aber besonders auch in der Art der Kommunikation bezüglich des Themas Armut. Hier immer wieder die Beschreibung sozial Schwache. Die Menschen sind nicht schwach, sie sind einkommensschwach. Sozial schwach sind die, die über viele finanzielle Ressourcen verfügen und sich ihrer sozialen Verantwortung für die Menschen, die weniger Geld haben, entziehen. Das ist sozial schwach. Aber die alleinerziehende Mutter ist nicht sozial schwach.
Die Ärzte sind die natürlichen Anwälte der Armen und die soziale Frage fällt zu einem erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion. Das hat Rudolf Virchow gesagt. Inwiefern ist das denn relevant für heute und welche Erwartungen haben Sie vielleicht auch in Ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, dieses berühmte Zitat, da sprechen Sie auch etwas absolut Richtiges an. Ich würde mir schon wünschen, dass noch mehr Ärzte und Ärztinnen sich auch dieser Verantwortung bewusst sind. Ja, da passiert mir noch zu wenig. Wir haben eine besondere Verantwortung. Wir müssen noch intensiver auch in unseren Standesorganisationen auf diese Ungerechtigkeit hinweisen und für bessere medizinische Versorgungsstrukturen sorgen. Da haben Sie recht, da geschieht zu wenig und ich würde mich freuen, es sind schon immer mehr Ärztinnen und Ärzte, die sich engagieren, das sehe ich ja auch in unserem Verein, aber da ist noch Luft nach oben, da kann noch mehr passieren und das müsste auch sein. Wir müssen als Standesorganisation, als Ärzteschaft vehementer auf dieses Unrecht hinweisen und auf entsprechende Veränderungen in unserem Versorgungssystem drängen und das auch einfordern.
Ich hätte jetzt noch eine ganz praktische Frage zu Ihrem Verein und zwar, wie finanziert er sich und ja, auf welche Mittel, auf welche Strukturen sind Sie angewiesen, um arbeiten zu können?
Also wir sind nur spendenfinanziert und das ist uns auch wichtig. Ich meine, wir kriegen auch keine Angebote von Kommune, Land oder Bund, aber teilweise war das auch mal Thema. Aber das möchten wir auch nicht, weil wir die Erfahrung gemacht haben in der Kooperation mit anderen Vereinen und Verbänden, wenn es hier so eine Mischfinanzierung gibt, wenn die Stellen der Verein durch die Stadt, durch das Land, durch den Bund unterstützt werden, da ist unsere Erfahrung, dass notwendige Kritik häufig nicht geäußert wird an den kommunalen Versorgungsstrukturen oder eben durch das Bundesland oder durch den Bund. Diese Unabhängigkeit, was die Finanzierung angeht, macht uns eben auch freier in der Form der Kritik. Und das ist uns ganz wichtig, das kritisieren zu können, was wir als kritikbedürftig empfinden. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich immer ein Kampf um die Gelder. Wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit, wir versuchen halt die Menschen zu sensibilisieren und wir hoffen, dass wir dann auch finanziell unterstützt werden.
Jetzt ist das Ganze ja eingebettet, ne? Also die Auswirkungen, die wir beschrieben sehen, wenn Menschen arm sind und wenn Menschen durch ihre Armut krank werden, sind ja Ergebnis einer Systemanlage, ne? Im Kapitalismus ist es so, dass es gibt Schwache und es gibt Starke und die Starken sind deswegen stark, weil sie auch auf sehr viele Schwache zurückgreifen können oder das auf deren Rücken ausbreiten, um es mal ganz platt runterzubrechen. Wie kommt man denn innerhalb Ihres Arbeitsspektrums umhin, sozusagen diese Systemfrage zu diskutieren und wenn Sie es tun, wie funktioniert das, wo Kapitalismus-Hinterfragung heute höchstens noch linksextrem ist, aber ansonsten ja kaum möglich ist, öffentlich zu diskutieren, wie man aus diesem Kreislauf aussteigen kann?
Ja, also einmal würde ich nicht von Starken und Schwachen sprechen, ja, weil, wie Sie schon gesagt haben, das ist sehr viel mit Chancen. Wir haben unterschiedliche Bildungschancen, keine gerechten. Das ist sehr viel mit Geld verbunden. Und das hat nichts im Prinzip mit stark und schwach. Wenn, dann finanzstark und finanzschwach. Aber schwach bedeutet immer so ein bisschen, das suggeriert, du bist irgendwie von deiner Person her schwach. Und das ist ja auf keinen Fall die Realität. Aber da spiegelt sich natürlich schon dieses kapitalistische Denken wieder. Ja, du bist nur wer, wenn du Leistung erbringst. Und Leistung ist dann wieder definiert Leistung, indem du viel Geld verdienst. Aber das ist ein spannendes Thema. Wir versuchen schon auch, diese kapitalistische Demokratie, das ist sie nun mal hier, in Frage zu stellen, wie sie funktioniert. Mehr Reichtum fördert und Armut immer mehr entsteht und ausgegrenzt wird. Das ist eine Systemfrage. Das ist eine Frage, wo wollen wir hin? Die wird ja jetzt gerade wieder neu belebt. Es ist auch wichtig, Armut nicht gegen Armut auszuspielen. Der geflüchtete Mensch hat genauso ein Recht auf unsere Unterstützung wie in Anführungszeichen der arme deutsche Wohnungslose. Da darf nicht unterschieden werden. Das ist ja auch ein Phänomen, das zunehmend in dieser Gesellschaft zum Tragen kommt. Aber wir fragen natürlich schon, wie ist unser System hier organisiert und was hat es eben auf sich mit dieser kapitalistischen Demokratie, wo soziale Marktwirtschaft immer mehr verloren geht. Wir stellen auch die Systemfrage. Das ist schwierig, da haben Sie recht, absolut, weil Sie sehr schnell in eine linksextreme Ecke gedrängt werden. Ich frage mich manchmal, was ist denn schon alles links? Ja, vieles, was links ist, hat einfach nur damit zu tun, dass man auf die Einhaltung der Menschenrechte pocht. Aber auch wenn es links bezeichnet wird, wir sind in einer großen Krise. Warren Buffett, einer der reichsten US-Amerikaner, hat mal gesagt, momentan herrscht Krieg zwischen Reich und Arm. Wir sind die Reichen, wir haben ihn begonnen und wir sind gerade dabei, ihn zu gewinnen. Und deshalb muss man eben, wenn man über Armut spricht, auch immer über Reichtum reden und über die ungerechte Verteilung von Ressourcen, von Geld, von Finanzen in diesem Land. Und das hat eben etwas mit dem Kapitalismus zu tun.